Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich habe heute das Vergnügen, nicht nur mit einem Gast, sondern gleich mit drei Gästen zu sprechen. Elisabeth Höftberger, Dominik Marcel Kosak und Marc Porter, die heute hier bei mir sind, arbeiten mit ihrer Kollegin Andrea Schmuck seit April 2024 im Projekt Theologie als Hoffnungsforschung – Auswirkungen der Klimakrise auf theologische Reflexion und religiöse Praxis zusammen. Hierbei müssen sie sich nicht nur schwierigen Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie wir angesichts der Klimakrise weiter hoffen können, sondern auch noch 382 Kilometer Distanz überwinden, da Dominik Marcel Kosak und Marc Porter hier bei uns an der Universität Erfurt forschen, während Elisabeth Höftberger und Andrea Schmuck in Salzburg beheimatet sind. Also erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit für dieses Gespräch genommen habt.
Gerne.
Vielen Dank dir.
Als erstes hätte ich eine Frage an alle, wo mich die Antworten von allen interessieren würden. Und zwar, was hat euch dazu motiviert, dieses Projekt ins Leben zu rufen oder daran mitzuwirken? Und welche inhaltliche und oder methodische Expertise bringt ihr denn jeweils mit? Marc, willst du anfangen?
Ah, sehr gerne. Also ich beschäftige mich seit 4-5 Jahre mit Themen von Klimawandel und christlicher Glaube. Ursprünglich hat das mit Musik zu tun gehabt. Also mein Hintergrund ist in der Musikwissenschaft. Und es ist ein wichtiges Thema für uns alle. Und ich glaube, wir merken alle, dass wir darüber nachdenken müssen. Ökologie als Thema ist immer spannend, also diese Verbindung mit der Natur ist ein Bereich, wo man gerne arbeitet. Man denkt, okay, grün ist schön und ich will sehr gerne darüber nachdenken. Dieses Projekt für mich hat begonnen mit einer Anfrage von Elisabeth und sie hat in der Tat das Projekt ins Leben gerufen, und eine Einladung zu bekommen, mitzuarbeiten, finde ich immer ganz schön. Ich fand die Idee ganz spannend und die Gruppe sehr freundlich. Und ich habe mich gefreut, das einfach machen zu können. Meine Expertise ist hauptsächlich in der Ethnographie. Also ich habe seit 10 Jahren viele Interviews gemacht. Ich mag gerne Teilnehmerbeobachtung und diese Expertise bringe ich mit ins Projekt.
Elisabeth, Marc hat ja gerade schon erwähnt, dass du das Projekt ins Leben gerufen hast. Kannst du uns mehr darüber sagen, warum du das gemacht hast und wie du auf die Idee gekommen bist?
Ja klar, danke Sophie. Ich glaube, am Anfang war tatsächlich irgendwie so von der Idee her auch der Grundgedanke, was Positives und Sinnvolles mit Theologie beizutragen, zu einer Frage, die für viele Menschen echt total schwierig ist, was ich sowohl an der Uni als auch im persönlichen Umfeld einfach bemerke. Und ja, viele Menschen beschäftigt irgendwie so auch die Frage nach Hoffnungslosigkeit und Hoffnung. Aber dass ich zum Thema Hoffnung gekommen bin und auch wie sich dieses Team zusammengesetzt hat, das war tatsächlich irgendwie so auch von verschiedenen Zufällen geprägt. Dominik und ich, wir arbeiten schon länger zusammen in einem anderen Forschungsprojekt, wo es um Theologie im europäischen Kontext geht. Und er hat mir damals erzählt, vor einiger Zeit schon, dass zum Beispiel Marc auch im Thema Ökologie arbeitet. Also das hat sich einfach auch durch persönliche Kontakte ergeben. Und ich wollte eben dann schon länger was zum Thema Klimakrise machen. Das Thema Hoffnung ist aber dann ein bisschen auf Umwege zu mir gekommen, weil ich dann tatsächlich schon an einem Projektantrag auch gearbeitet habe und so ein Puzzleteil aber noch gefehlt hat. Und eine Freundin hat mir dann einen Zeitungsartikel geschickt, wo es darum ging, was sich Eltern für ihre Kinder in der Zukunft erhoffen und dass man einfach auch ganz viel Resilienz braucht, um positiv in die Zukunft blicken zu können, vor allem auch für seine Kinder und auch für die Kinder anderer Menschen, also für die nächste Generation. Und das war dann irgendwie das, wo sich einfach auch Hoffnungsforschung und Klimakrise zusammengesetzt haben zu einem Projekt. Ich bin selber Fundamentaltheologin, das heißt die systematische Theologie und die Erforschung der Grundlagen des Glaubens. So die Frage, kann Glaube vernünftig sein? Wie kann man das auch in einer eher säkularen Gesellschaft erklären und verständlich machen? Das ist so mein Hauptaufgabenbereich. Und ich versuche aber, diese theoretische Arbeit auch immer wieder in ganz praktischen Fragen einzubringen. Und da war eben auch so diese Auswirkungen der Klimakrise auch auf die Grundlagenforschung so die eine Richtung und die andere Richtung aber auch, was haben denn überhaupt philosophische Fragen oder auch Fragen nach dem Sinn, auch was können die beitragen in der Klimakrise?
Dominik, also wie Elisabeth gerade schon erwähnt hat, kanntet ihr euch schon vorher. Waren deine ersten Gedanken, als du von dem Projekt gehört hast und warum hast du dich entschieden mitzumachen?
Ja, letztlich ist es so, das klang jetzt bei den anderen ja schon ein bisschen raus, dass wir quasi in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet haben und an mehreren Stellen gemerkt haben, dass wir sowohl inhaltlich als auch methodisch gemeinsame Fragen und gemeinsame Interessen haben. Das war eben zum einen das Thema Ökologie, wo das uns alle irgendwie in unterschiedlicher Weise umgetrieben hat. Mich selber tatsächlich auch schon vorher in einer eher quasi pessimistischen Stoßrichtung. Also ich hatte mich mit Geschichtsphilosophie und Geschichtstheologie beschäftigt und mich gefragt, ja, welchen Charakter eigentlich der Klimawandel unserer Vorstellung von Geschichte gibt. Nämlich, wir sind ja in der quasi Neuzeit, in der Zeit, in der wir eigentlich oft von einem Fortschritt, ausgehen, dass sich Welt in einer Weise verändert, dass Dinge entstehen, die noch nie da gewesen sind. Und das eben oft als eine Fortschrittsvorstellung. Und jetzt eben mit dem Klimawandel eigentlich in einer quasi unglaublich abgründigen Vorstellung, dass etwas noch nie da gewesen ist, eintreten kann, was uns aber auch irgendwie die Zukunftsperspektive nimmt. Und jetzt in dieser Konstellation jetzt nochmal mit die Frage nach der Hoffnung zu stellen, das war für mich unglaublich spannend, weil sich ja dann wirklich für mich auch die Frage gestellt hat, gibt das Christentum eigentlich oder geben christliche Botschaften, christliche Praktiken eigentlich eine Antwort, wie mit dem Klimawandel umgegangen werden kann und wie irgendwie auch Sinnhorizonte angesichts des Klimawandels erschlossen werden können oder eben in gewisser Weise auch nicht. Und das gemeinsam zu verfolgen, war für mich einfach noch eine spannende Perspektive. Ja, und dann, was wir eben in dieser Konstellation bevor sich das Projekt eigentlich schon gebildet hat, wir einfach auch gemerkt haben, ist eben dieses gemeinsame Interesse an gelebter Religion, an religiöser Praxis als Quelle theologischer Erkenntnis. Und also Andrea, Elisabeth und ich sind ja systematische TheologInnen, die oft ja in Diskursen arbeiten, die extrem theoretisch sind und auch extrem abstrahiert sind. Und Marc gleichzeitig mit seinem ethnografischen Ansatz quasi sehr nah an Praxis, an pastoraler Arbeit, an individuellen auch Sinnvorstellungen. Und wir hatten alle irgendwie auch dieses Interesse, die theoretischen Diskurse und diese Praxisdimension nochmal ganz stark miteinander zu verknüpfen. Und das ist ja letztlich auch etwas, was unser Projekt auch in seinem methodischen Design halt ausmacht, dass wir zwischen diesen philosophischen System und systematisch-theologischen Diskursen und eben der Analyse von Praxis quasi hin und her springen. Und letztlich ist meine eigene Expertise in diesem Zusammenhang, dass ich Dogmatiker bin, das heißt, wie gesagt, aus diesem eher theoretischen Setting kommt, wo es darum geht, christliches Glaubensbekenntnis zu analysieren, zu reflektieren. Und da ist mein spezifischer Ansatz, dass ich versuche, dieses christliche Bekenntnis vor allem auch aus religiöser Praxis heraus zu erschließen. Das heißt, quasi das, was an theologischen Konzepten in Praxis drin ist, herauszuarbeiten und in Wechselwirkung mit den Fachdiskursen zu bringen. Und das ist letztlich etwas auch, was quasi meinen eigenen Zugang im Rahmen dieses Projektes stark ausmacht.
Dann vielen Dank schon mal für diese kurze Einleitung auch in das Projekt. Auf die Praxis werden wir später nochmal zurückkommen. Jetzt würde ich mich gerne erstmal mit dem Begriff Hoffnung beschäftigen, weil das ja nicht nur im Christentum ein sehr zentraler Begriff ist, sondern Hoffnung, da hat ja jeder auch einfach so ein Alltagsverständnis von, das vielleicht auch nicht immer hinterfragt wird. Deswegen, womit beschäftigt sich denn dann Hoffnungsforschung spezifisch? Und Elisabeth, vielleicht möchtest du als erste mal was dazu sagen.
Ja, Sophie, du hast schon total schön das Alltagsverständnis von Hoffnung eingebracht in die Diskussion. Denn tatsächlich ist Hoffnung so ein Begriff, mit dem jeder zuerst was anfangen kann. Aber wenn man dann genauer darüber nachdenkt, findet man oft sehr schwer ganz klare Worte, was denn Hoffnung jetzt eigentlich ist. Und ich glaube, das spiegelt auch ganz gut die Hoffnungsforschung wider, die sehr vielfältig ist und in verschiedenen Disziplinen stattfindet, die auch oft gar nicht unbedingt miteinander verbunden sind oder miteinander im Gespräch sind. Es gibt zum Beispiel die psychologische Hoffnungsforschung, die auch manchmal unter dem Begriff Science of Hope zusammengefasst wird, die in den Bereich der positiven Psychologie oder auch der Traumaforschung geht, wo es eben ganz viel auch darum geht, Hoffnung als eine Ressource für psychische Gesundheit erlernen zu können sogar. Und dann gibt es diesen Riesenbereich der philosophischen Hoffnungsforschung, die sich einfach auch damit auseinandersetzt, wie denn Hoffnung im Lauf der Geistesgeschichte definiert wurde. Es gibt da zum Beispiel diese Geschichte, dass Hoffnung in der Büchse der Pandora drinnen ist, also aus der griechischen Mythologie, in der wir ja sonst eigentlich nur verschiedene Plagen finden, Krieg und Krankheit, die die Welt zu einem schlimmen Ort gemacht haben. Und die Hoffnung ist eben auch drin. Und im Laufe der Geschichte haben sich Denkerinnen, Philosophen Gedanken gemacht dazu, was das denn bedeuten könnte. Und Friedrich Nietzsche, der hatte eine sehr negative Interpretation eigentlich der Hoffnung, vielleicht auch eine sehr realistische, nämlich dass Hoffnung eigentlich die allerschlimmste Plage in der Büchse der Pandora überhaupt ist, weil sie Menschen in einer Passivität gefangen hält und ihnen irgendwie immer noch so einen letzten Hoffnungsschimmer gibt und sie dann sozusagen nie aufstehen. Und im Kontext der Klimakrise ist das durchaus auch ein Thema. Also Hoffnung wird da nicht nur positiv gesehen, sondern auch manchmal als Hopium bezeichnet. Also eben, dass es einfach Menschen beruhigt und sie nicht zum Handeln animiert. Und das finde ich irgendwie so das Spannende an der Hoffnungsforschung, dass man verschiedene Disziplinen hat und es auch gar nicht nur darum geht, zu zeigen, dass Hoffnung etwas total Positives ist, sondern dass man auch die ganze Ambivalenz zu erfassen versucht. Und ja, Theologie hat da irgendwie auch so den eigenen Platz drin, weil ja Religionen ganz lange auch als so Vertröstung vielleicht funktioniert haben oder zumindest den Vorwurf hatten, dass sie das tun. Das ist natürlich nicht der einzige Aspekt, weil es gab auch ganz aktive revolutionäre Stränge von christlicher Hoffnung, aber eben nicht nur. Und das finde ich einfach auch gut, dass man diese Vielfalt von Hoffnungsforschung sieht und es ist für uns auch wichtig, das wahrzunehmen.
Ja, ich denke, diese Ambivalenz von Hoffnung ist ja auch was, was man eben aus seinem eigenen Leben ganz gut kennt. Auch bei Interdisziplinarität und so weiter frage ich mich, Marc, hast du dazu auch noch was zu sagen, auch aus deiner Erfahrung in der Forschung?
Ja, also ich finde, alle diese wissenschaftlichen Konzepte und Versuche, Hoffnung zu verstehen, ganz spannend. Aber für mich, ich beginne oft mit der Praxis. Also was passiert gerade in der Welt? Und wenn man ein bisschen rumschaut, sieht man gerade, es gibt so viele Gruppen, die versuchen, über Hoffnung zu sprechen. Also gesellschaftliche Gruppen, Politiker, es gibt Rundfunk, Beiträge darüber, Podcasts, also es ist ganz präsent gerade in der Gesellschaft als Thema. Und dann ist die Frage für mich, warum? Man würde das ein bisschen besser verstehen. Also warum sprechen alle jetzt über Hoffnung? Wie machen die das? Was sind die unterschiedlichen Strategien? Und für mich ist diese Forschung einfach kein Versuch herauszufinden, was gibt's da und warum? Und hat es Sinn? Und ich würde sagen, der Grund, warum so viel gerade los ist, ist, dass wir haben diese Konzepte von Hoffnung, die in bestimmten Kontexten, in Situationen gut funktionieren. Also, ich hoffe, weiß ich nicht, dass es bald regnet, weil es zu lange trocken wurde. Und dann ist ziemlich klar, irgendwann wird es regnen. Und meine Hoffnung wird erfüllt. Aber dann gibt es so viele Krisen, große Krisen gerade in der Welt. Und wir sind nicht mehr sicher, was die Hoffnung in diesen Situationen bedeutet, wie man sinnvoll hoffen kann oder ob Hoffnung in diesen Kontexten sinnvoll ist. Und dann beginnen wir als Gesellschaft unser Hoffnungskonzept ein bisschen neu zu denken. Wie können wir gut hoffen oder hoffnungslos sein? Also ich sage nicht unbedingt, dass wir Hoffnung haben müssen, weil es gibt Gruppen, die sagen, nee, wir sollen das nicht. Oder es ist besser, keine Hoffnung zu haben. Also wie Elisabeth schon gesagt hat. Ja, und diese Vielfalt von Visionen und Ideen und Debatten und Versuche, alles neu zu denken, ist, was ich bei der Hoffnungsforschung gerade sehr spannend finde.
Das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Nachdem wir jetzt den Blick geweitet haben und uns verschiedene Perspektiven auf Hoffnung da so ein bisschen angefangen haben anzuschauen, würde ich gerne nochmal auf die christliche Hoffnung zurückkommen und was spezifisch christliche Hoffnung auszeichnet. Dominik, kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wen man fragt. Es gibt ja nicht so eine fixe Definition dessen, das ist christliche Hoffnung und das ist jetzt quasi verbindlich festgelegt. Also tatsächlich, wenn, das werde ich manchmal auch in Weiterbildungen so gefragt, was sagt quasi, keine Ahnung, das päpstliche Lehramt, was Hoffnung ist. Das ist in dem Sinne nicht definiert. Es gibt natürlich Motive in der christlichen Tradition, die da sehr leitend sind, zum Beispiel die Vorstellung des Reiches Gottes, also wenn zum Beispiel eine Bitte im Vater unser, dein Reich komme. Das heißt, es geht darum, dass Gott etwas in dieser Welt aufrichtet, etwas in dieser Welt bewirkt, was ja zum Guten führt. Die Frage, was genau, worin genau aber dieses Gute liegt, die zu entfalten, hat sich ja in der christlichen, sowohl in der liturgischen, in der praktischen, aber auch in der theologischen Tradition sehr unterschiedlich aufgefächert. Oft wird klassischerweise mit christlicher Hoffnung so das Thema Vergebung der Sünden und das Thema ewiges Leben verknüpft. Das ist auch ein Strang christlicher Hoffnung, der traditionell sehr stark ist, aber es wird, glaube ich, auch in verschiedenen Zusammenhängen deutlich, dass sich christliche Hoffnungsbotschaft weder auf quasi die individuelle Schuldfrage reduzieren lässt, noch auf die Frage nach dem Jenseitigen, sondern dass dieses, dass Gott etwas Gutes in dieser Welt aufrichten wird, diese Perspektive ja in ein viel breiteres Spektrum ausmacht. Frage, was ein gelungenes Leben ausmacht. Es kommen auch gesellschaftliche und politische Fragen teilweise in diese christliche Hoffnungsfrage mit rein. Und eben auch, und das ist in den letzten Jahren nochmal sehr viel deutlicher geworden, eben die ökologische Frage. Also das bekannteste Beispiel ist die Enzyklika Laudato Si, die Papst Franziskus publiziert hat, die insofern einfach ein Meilenstein ist, dass quasi jetzt in dem Fall ins Zentrum päpstlicher Verkündigung die Frage ja nach der Schöpfung insgesamt und damit eben nicht nur nach der Hoffnung des Menschen, sondern nach der Hoffnung für die Welt als Ganzer gestellt wird. Und da gibt es auch in der christlichen Tradition tatsächlich eben wirklich sehr spannende Motive, eben wie die am Ende der Offenbarung des Johannes zum Beispiel stehende Perspektive auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und diese neue Erde bedeutet nach Einschätzung vieler TheologInnen eben nicht unbedingt dieses Bild, okay, hier geht jetzt alles kaputt und hier ist jetzt alles zu Ende und dann machen wir jetzt aber auch einen Schlussstrich und dann kommt quasi das Neue, was dann irgendwie jenseits dieser Welt steht, sondern es wird eben auch verstanden als die Perspektive, dass Gott sich in seinem Heils- und Erlösungshandeln eben nicht nur des Menschen, sondern der ja, Gesamtheit seiner Schöpfung annimmt und diese gesamte Schöpfung ja zu einem guten Punkt führen wird oder zu einem guten Ziel führen wird. Ich habe das im Rahmen dieses Projekts in einer Studie mal untersucht, welche Hoffnungsvorstellungen jetzt in dem Fall vor allem in charismatischer Verkündigung und eben quasi als Pendant dazu in pfingstlichen Ökotheologien entwickelt werden. Und da merkt man eben wirklich diese große Bandbreite. Auf der einen Seite eine Tendenz zu sagen, die christliche Hoffnung ist eine Hoffnung für den Menschen. Das heißt, dass auch wenn alles hier untergeht, der Mensch wird gerettet werden, er findet seinen inneren Frieden mit Gott, er findet die Perspektive für ein Leben nach dem Tod. Das ist quasi das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch diese Perspektive oder diese Hoffnung zu sagen, das reicht aber nicht, sondern wenn wir die biblische Botschaft ernst nehmen und wenn wir die Vorstellung von Gott als Schöpfer und als Erlöser ernst nehmen, dann schließt das eben auch ein, dass sein Heilshandeln in dieser Welt, also dass zum Beispiel die Menschwerdung, Jesu eben auch ein Teil werden dieser Welt ist und dass die Auferstehung Jesu, also das Kreuz Jesu und auch dann die Auferstehung Jesu, ein Verbundensein mit den Leiterfahrungen und den Erneuerungserfahrungen der Schöpfung insgesamt ist, bis hin dahin auf diese Hoffnung hin, dass wenn Gott quasi über diese Welt hinaus etwas, einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, dass es eben auch quasi eine Perspektive ist, die Schöpfung insgesamt mit einschließt.
Marc, genau, du würdest auch noch gerne was dazu sagen?
Ja, ich glaube, Dominik hat sehr viele positive Narrativen da beschrieben. Und ich glaube, diese Narrativen und alles, was versprochen wird in diesen christlichen Traditionen, ganz wichtig sind. Die überlappen ein bisschen mit anderen Gruppen, aber es ist diese Kapazität, etwas zu imaginieren, kann man das sagen? Es gibt eine christliche Imagination, das ein bisschen durch diese Bilder geprägt ist. Aber ich arbeite gerade mit einer christlichen Gruppe und die sagen, also wir müssen manche von unserer christlichen Vorstellung von Hoffnung einfach aufgeben. Und wir haben das vielleicht nicht so verstanden, wie gerade hilfreich ist. Und dann beginnt man zu merken, okay, es gibt hier eine christliche Tradition, aber es gibt auch andere christliche Traditionen. Und manche betonen, ja, das Ende wird ganz gut. Also es gibt Traditionen, die betonen, dass wir das Ende nicht genau wissen. Also wir können nicht alles bestehen, was Gott vorhat, wie er mit der Welt umgeht. Und wir müssen einfach sagen, ja, ich verstehe nicht alles. Ich habe irgendwie Hoffnung, Gott wird machen, was er will. Meine Konzepte von Hoffnung gebe ich ein bisschen auf und ja.
Ja, da steckt ja auch drin, dass doch die Klimakrise ja bei manchen Menschen auch wirklich den Glauben und eben diese Hoffnung, die mit dem Glauben kommt, wirklich sehr erschüttern kann. Dominik, willst du dazu auch noch was sagen?
Ja, das ist ein Gedanke, der in den letzten Jahren nicht nur in der Theologie, sondern auch in anthropologischen Forschungen zu Klimawandel und Umgang mit Klimawandel aufgekommen ist, dass eben Hoffnung nicht ausschließlich oder nicht unbedingt primär auch in positiven Zukunftserwartungen liegt, sondern tatsächlich der Zusammenhang von Hoffnung und Trauer ein ganz großer ist. Das heißt, nicht nur zu denken, alles wird gut, sondern auch quasi über das, was durch den Klimawandel und durch diese Vielfalt an ökologischen Katastrophen, die wir haben, verloren geht, das zu betrauern und gleichzeitig in diesem emotionalen Verarbeiten dessen neu einen Weg zu finden, sich auf die Zukunft und auf das, was Zukunft ermöglichen kann, einzulassen.
Ich glaube, es ist ja jetzt in den Antworten schon angeklungen, dass tatsächlich auch die Theologie dann eben in Bezug vielleicht auch auf das Verarbeiten von der jetzigen Situation mit dem Klimawandel durchaus was beitragen kann, auch wenn man eben mit dem Klimawandel eher andere Wissenschaften verbinden würde. Was gibt es nach eurer jetzigen Erfahrung im Projekt noch, was die Theologie zum Klimawandel und zum Umgang damit sagen kann?
Ja, Sophie, ich glaube irgendwie, dass Theologie auch so eine Kompetenz mitbringt, über existenzielle Fragen nachzudenken, und zwar gar nicht nur so in die Richtung, was ist der Sinn des Lebens, was einem vielleicht gleich einfallen würde, sondern auch, was uns als Personen, als Forscherinnen und Forscher betrifft. Weil als Theologin und Theologe ist man einfach, man muss damit zurechtkommen, sozusagen an einem Thema zu forschen, wo man existenziell auch mit drin hängt, nämlich woran glaube ich, gibt es etwas Göttliches in der Welt? Solche Fragen. Und beim Thema Klimakrise, ökologische Krise, ist es vielleicht auch so ähnlich. Da hängen auch andere Forscherinnen und Forscher und überhaupt jeder Mensch hängt da existenziell mit drinnen. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, sich dann mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und ich glaube, da kann Theologie auch innerhalb der Wissenschaften eine Erfahrung mitbringen. Wie können wir denn als Forscherinnen selbst an Themen forschen, wo wir existenziell ziemlich mit drin hängen?
Das ist auch eine spannende Perspektive, gerade auch wenn man irgendwie Bilder von weinenden KlimawissenschaftlerInnen, die ja jetzt auch teilweise um die Welt gegangen sind, sieht. Dominik, du wolltest auch gerne noch was dazu sagen.
Ja, und dazu kommt, dass unser grundlegendes Problem ja nicht darin besteht, dass wir die Ursachen oder die Folgen des Klimawandels wissenschaftlich noch nicht erfasst haben oder verstanden haben. Also da gibt es auch weiterhin Forschungsbedarf, aber sagen die Grundrichtungen sind ja eigentlich in einem Maße klar, dass wir wissen müssten, was jetzt die wichtigsten Handlungsschritte sind. Und das allein führt aber noch nicht dazu, dass sich Menschen anders verhalten. Und das hängt, glaube ich, mit verschiedenen Faktoren zusammen. Und einer ist, glaube ich, eng mit dem verknüpft, was Marc vorhin als Imagination verstanden hat oder bezeichnet hat, nämlich dass die Art, wie wir uns zu dieser Welt verhalten, einfach auch ganz stark damit zusammenhängt, ja, welche Vorstellungskraft wir eigentlich oder welche Vorstellung wir davon haben, wie Mensch und Natur zueinander in Beziehung stehen. Und da sind wir, glaube ich, gerade in der westlich modernen Welt stark von einem ja eigentlich eher instrumentellen, funktionalen Verständnis von Natur geprägt, im Sinne von, dass wir als Menschen die Natur als Ressource nutzen, um ja Welt nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. Aber das hat was sehr Distanziertes, in dem Sinne, dass quasi wir als Menschen eine Wirklichkeit für uns sind und die Natur quasi etwas ist, worauf wir hin und wieder zugreifen können. Und es wäre ein völlig anderes, ja, imaginativ, eine völlig andere Vorstellung, wenn wir sagen, dass menschliche und nichtmenschliche Natur wirklich ineinander verwoben sind. Und das, solche Vorstellungen, also dass die eine wie die andere, hängen nicht zuletzt auch mit religiösen Vorstellungen zusammen. Also es gibt ja schon den Vorwurf auch, dass zu diesem instrumentellen, distanzierten Naturverhältnis auch christliche Traditionen oder zumindest bestimmte Interpretationslinien christlicher Traditionen gerade in der Neuzeit sehr stark beigetragen haben. Also diese starke Fokussierung auf den Menschen, ja irgendwie ja Vorstellungen einer Unterordnung von Natur. Und tatsächlich sind Hoffnungsnarrative, nicht nur religiöse, aber auch religiöse Hoffnungsnarrative, letztlich Formen auch, solche Naturimaginative zu verändern. Das heißt, dass, wenn wir zum Beispiel dieses Bild von Papst Franziskus aus der Enzyklika Laudato Si nehmen, in der er davon spricht, dass Christus nicht nur Mensch geworden ist, im Sinne von, dass er sich mit der Menschheit verbunden hat, sondern dass er Teil dieses Kosmos geworden ist und quasi als Teil dieses Kosmos gestorben ist, wie dieser Kosmos mitstirbt. Das ist ja ein völlig anderes Bild der Beziehung von Mensch und Natur oder auch die Beziehung von Gott, Mensch und Natur, als wenn wir einfach sagen, es geht um das menschliche Heil und die Natur ist quasi die Bühne, auf der sich das abspielt und die kann halt auch kaputt gehen. Das heißt, ein bestimmtes, zum Beispiel religiöses Narrativ, wie wir über Klimawandel oder wie wir auch über religiöse Hoffnungsvorstellungen sprechen, hat starken Einfluss darauf, wie wir das Verhältnis von menschlicher und nichtmenschlicher Natur sehen. Und das wiederum hat ganz starken Einfluss auch darauf, wie wir ja mit dieser Welt umgehen. Und von daher ist Klimawandel eben nicht nur ein naturwissenschaftliches oder auch nicht nur ein technisches Problem, sondern es ist natürlich auch ein politisches, es ist auch ein psychologisches, aber es ist auch insgesamt ein geisteswissenschaftliches und das heißt in diesem Fall auch ein theologisches Problem.
Ja, der Punkt mit Verhältnis Mensch, Natur und auch gerade wie das dann in der christlichen Tradition verstanden wird, ist da sicher ein sehr wichtiger. Marc, du hast ja auch mit Menschen zusammengearbeitet, die eben versuchen, ein anderes Verhältnis von Mensch und Natur auch in christliche Praxis einzubringen. Kannst du vielleicht da ein bisschen mehr über die Projekte sprechen und über die Menschen, mit denen du Gespräche geführt hast?
Also du meinst diese musikalische Forschung?
Genau, also einfach was aus deiner jetzt schon sehr langen Forschung du da gelernt hast.
Also was ich hauptsächlich dadurch gelernt habe, ist, dass es wirklich eine weite Bandbreite von Möglichkeiten gibt, wie man handeln kann und was sinnvoll ist in der aktuellen Situation. Was eine christliche Gruppe macht, ist nicht ganz gleich mit was eine andere Gruppe macht. Und wenn man sagt, ja, ich sehe die Menschen da drüben, die machen das, das ist gar nicht sinnvoll für mich, gibt es hunderte Alternativen, wo man trotzdem was hilfreich und sinnvoll machen kann, weil der Klimawandel so ein komplexes Problem ist. Und es hat so viele Dimensionen, dass fast alle eine Weise finden können, wie die etwas sinnvoll machen können. Also ich habe Forschung gemacht mit christlicher Gruppe innerhalb von Extinction Rebellion. Und die kombinieren Spiritualitäten und Protest. Also manche Menschen finden dann das ganz wichtig und sinnvoll. Und manche Menschen sagen, ja, ich würde nie gerne auf einen Protest gehen. Aber die finden eine Weise, Protest und Spiritualität und Glaube irgendwie zusammen zu kombinieren. Ich habe Forschung gemacht mit Gruppen, die sagen, unsere Kirchen sind so weit entfernt von der Natur. Wir müssen einfach besser lernen, in Kontakt mit der Natur zu kommen. Und das kann auch wichtig für unsere Spiritualität sein. Die gehen in einen Wald oder in einen Garten und die versuchen neue Rituale da zu machen, denen die aufmerksam sein können, was Gott vielleicht durch die Natur sagen will oder wie man einfach anders präsent sein kann mit Gott und Natur gleichzeitig. Menschen, die versuchen, neue Requiem-Rituale zu erfinden und dann sagen, wir haben diese Ressourcen innerhalb von unserer Tradition, die uns helfen, mit Trauer und Leid umzugehen. Die werden auch von Gruppen außerhalb von der Kirche erkannt, also alle erkennen, dass Requiems da sind, egal ob die wirklich wissen, was die Inhalt ist. Und dann kann man sagen, das kann nützlich sein für Menschen, die versuchen zu trauern und leiden in diesem Kontext. Und vielleicht kann es auch helfen, neue Narrativen zu etablieren. Also was ist die Reise durch Leiden, Trauer und aus die andere Seite. Ich habe Forschung mit Laudato Si Movement Gruppen gemacht. Es gab Laudato Si Festivals, die versuchen zu feiern, was in unterschiedlichen Gruppen durch die Jahre gemacht wurde. Und dann habe ich gesehen, was unterschiedliche Gruppen in lokale Kontexten machen, also mit Jugendlichen oder mit anderen Glaubenstraditionen oder mit dem Land. Und also Musik ist Teil davon, aber es war einfach Teil von anderen Projekten und Versuche, etwas mit Menschen zu machen. Oder, also letzte Gruppe, ich habe so viele Gruppen, aber Evangelikale, also man denkt über Evangelikale und pfingstliche Bewegungen, denkt, okay, die sind in diesem Bereich vom Klimawandel oft die Feinde, die glauben nicht daran und die haben Trump unterstützen, die helfen einfach, unsere Welt zu zerstören. Aber es gibt Gruppen, die versuchen zu sagen, nee, also unsere Tradition sagt das nicht unbedingt. Und Klima und Natur war nicht auf, vielleicht auf die richtige Weise in unserer Tradition präsent. Und wir suchen unsere Liedformen oder unsere Gebete oder alles, was für uns wichtig ist, neu zu formulieren, sodass wir beginnen, als Gruppe die Welt ein bisschen anders zu sehen und zu feiern. Und dann vielleicht, wenn man das innerhalb von Gottesdiensten und Ritualen macht, dann hat das breitere Auswirkungen, wie man denkt, in anderen Kontexten. Also das ist nur eine kleine Auswahl von alles, was es gibt. Und deshalb würde ich empfehlen, geh mal, schau mal, was andere Gruppen machen gerade, weil es gibt so viel und es ist wirklich inspirierend zu sehen. Also um die Welt kann man schauen, auch im eigenen Land, in andere christliche Traditionen, andere Glaubenstraditionen. Also was wir auch ein bisschen lernen im Kontext von Klimawandel ist, dass wir vielleicht etwas von anderen religiösen Traditionen lernen müssen. Also Klima ist etwas, was wir alle gemeinsam haben, egal was wir glauben. Und deshalb ist es ein Thema, wo es manchmal einfacher ist, zusammenzukommen und mit anderen Menschen zu arbeiten.
Das ist auch ein sehr guter Punkt, dass man dann doch den Blick manchmal eben auch weiten sollte und sich andere christliche Traditionen oder eben auch Traditionen und Rituale und auch neue Projekte in anderen Religionen anschauen sollte. Ich glaube, Elisabeth, du hattest dich zuerst gemeldet, dass du dazu auch noch was sagen möchtest. Deswegen gebe ich das Wort jetzt erstmal an dich.
Ja, wenn es darum geht, was man auch vielleicht in die Praxis mitgeben kann, finde ich zwei Punkte sehr wichtig. Das eine ist, dass wirklich sehr viele Studien zeigen, dass Hoffnung oft im gemeinsamen Tun entsteht und dass man gar nicht so unbedingt nur durchs Nachdenken oder vielleicht auch nicht mal durchs Drüberreden dann auch in eine Situation bekommt, wo sich etwas Neues entwickelt, sondern dass es gut ist, mal mit irgendwas Konkretem zu starten. Und der zweite Punkt, wenn es um das Thema Klimakrise und Engagement geht, das ist, dass man sich auch nicht zu hohe und absolute Leistungsansprüche stellen sollte, glaube ich. In Gemeinden ist oft die Vorstellung, wenn ich beginne, dass ich mein Verhalten oder auch das in der Gemeinde stärker darauf ausrichte, auch auf die Natur und die gemeinsame Ökologie zu schauen, dann muss ich plötzlich alles machen und dann darf ich nie wieder mit dem Auto fahren. Und wenn dann einmal jemand sieht, dass ich Schokolade gegessen habe, das ist ganz furchtbar. Und das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten, von anderen Klimabewegungen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, dass kleine Schritte total gut sind und dass es nicht darauf ankommt, wieder einen Bereich zu schaffen, wo man perfekt sein soll, sondern dass man ja gerade eine neue Kultur etablieren möchte, wo nicht Leistung zählt oder nicht, dass es immer besser geht, sondern dass man gemeinsam an was Neuem bauen kann.
Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz guter Punkt für alle, die in der Praxis dann versuchen sollen oder versuchen wollen, was zu verändern und auch in ihrem eigenen Lebenskontext oder religiösen Kontext. Dominik, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, dazu noch, also Hoffnung ist ja letztlich nicht moralischer Rigorismus. Das heißt, es geht nicht darum, dann auf der Suche nach christlicher Hoffnung angesichts des Klimawandels, ja, quasi diese Perfektion, von der Elisabeth gesprochen hat, einzunehmen, sondern tatsächlich neu und verändert auf diese Welt schauen zu können. Und das soll ja auch was Entlastendes haben. Also Hoffnungsperspektive soll ja auch eine entlastende Perspektive sein. Letztlich für unser Forschungs- oder Selbstverständnis in der Forschung ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass wir solche Hoffnungsperspektiven nicht am Schreibtisch entwickeln können, sondern das, was jetzt Marc und Elisabeth angesprochen haben, da geht es ja letztlich darum, dass sich eben ja das, was christliche Hoffnung angesichts des Klimawandels sein kann, eben durch konkrete Projekte, durch konkrete Schritte, durch konkrete Praktiken, Rituale ja konstituiert, die Menschen einfach in ihrer Praxis, in ihrem Umgang mit ihrem eigenen Glauben angesichts des Klimawandels entwickeln. Und das, was wir als WissenschaftlerInnen tun können, ist eben das Analysieren von bestimmten Narrativen und Imaginativen. Und das kann eben auch das kritische Analysieren sein, wie es jetzt ja auch schon seit einigen Jahren in ökotheologischen Zusammenhängen im Hinblick auf eine sehr stark auf den Menschen fokussierte Vorstellung christlichen Glaubens getan wird. Wir können quasi auch das, was neu entsteht, analysieren, auch da vielleicht Potenziale und Fallstricke identifizieren, aber wir können das quasi nicht machen oder wir können diese Hoffnung nicht entwickeln, sondern es ist, glaube ich, ein Phänomen oder etwas, was sich irgendwie auch dezentral entwickelt. Und selbst bei so einem dann doch sehr zentralen Dokument wie Laudato Si ist uns an vielen Stellen in der Arbeit auch schon einfach bewusst geworden, dass die große Wirkung von Laudato Si, und das ist ja das auch, was Marc im Hinblick auf die Laudato Si-Movements angesprochen hat, die liegt gar nicht so sehr im Text des Dokuments. Also die liegt nicht in der quasi in dem theologischen Konzept, was da entwickelt ist, sondern die liegt ja eigentlich in so einer dezentralen Wirkung in Diskursen, in Praxis, wo Menschen angestoßen werden, ausgehend von ihrem Glauben angesichts des Klimawandels, ja, Ausdrucksform von Hoffnung zu entwickeln.
Das war jetzt auch gerade nochmal sehr spannend, mehr so auch über die Praxis oder Anregungen für die Praxis zu hören. Und ich glaube auch gerade das mit dem Perfektionismus ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Leider fängt die Zeit uns an, ein bisschen davon zu laufen. Deswegen vielleicht nochmal in einem ganz kurzen Satz zusammengefasst an jeden von euch die Frage, was gibt euch denn Hoffnung angesichts der Klimakrise? Marc, möchtest du anfangen?
Ich glaube, für mich, ich weiß nicht, ob ich Hoffnung habe. Ich versuche es immer zu finden. Ich bin auf der Suche nach Hoffnung. Und diese Suche selber ist vielleicht für mich schon gerade genug.
Elisabeth, wie sieht's bei dir aus?
Für mich sind das die kleinen Geschichten, denke ich. Mir fällt auch momentan noch keine große, schöne Zukunftsvorstellung ein, die man jemandem erzählen könnte. Und vielleicht ist diese Zeit der großen Geschichten und großen Ziele auch so ein bisschen vorbei. Aber mir begegnen dann manchmal eben so kleine Geschichten, wo ich mir denke, die Dinge sind ganz anders, als ich mir das vielleicht vorstelle. Vor kurzem hat mich meine 4-jährige Tochter gefragt im Garten, Mama, warum hat Gott die Brennnesseln erschaffen? Hat die Gott gemacht? Und so die Theologenmama sagt natürlich reflexmäßig sofort, ja klar hat er die gemacht, er hat ja alles gemacht. Und dann hat sie mich völlig entgeistert angesehen und gefragt, warum? Und es war klar, sie hatte sich halt vorher verletzt bei einer Brennnessel und fand die total doof und hat sich gefragt, was soll die da? Und das sind einfach dann so Momente, wo man drüber nachzudenken beginnt, was denn überhaupt vielleicht, wie man die Welt sieht und dass man sie auch anders sehen könnte. Und ja, so kleine Geschichten, die geben mir Hoffnung.
Und wie ist das bei dir, Dominik?
Ich bin ja quasi mit dieser etwas pessimistischen Geschichte eingestiegen, dass Geschichte sich immer weiterentwickelt, sich immer mehr zuspitzt und wir eigentlich an einem Abgrund stehen, wie wir ihn bisher noch nie gekannt haben. In gewisser Weise stehe ich immer noch an diesem Punkt und an dieser Sichtweise. Was für mich christlichen Glauben ausmacht, ist zu einem wesentlichen Teil auch die Erwartung, dass das Unerwartete kommen kann. Und das ist, glaube ich, wenn wir in die Geschichte allgemein reingucken schon, dass sie oft gar nicht so linear ist, wie wir es denken und dass sich Dinge auch doch immer noch mal unerwartet wenden können und verändern können. Und auch wenn ich gerade nicht, also mir die Fantasie fehlt, wie das gehen kann, dass es sich vielleicht doch Dinge auch im menschlichen Verhalten und in dem, wie sich das alles entwickelt, unerwartet zum Guten wenden können. Und das ist eben auch die Hoffnung meines Gottesglaubens, dass Gott derjenige ist, der ja unerwartete und unvorhersehbare Dinge tut. Genau, und daran halte ich mich ein Stück weit fest.
Dann konnten wir jetzt ja doch auf einer zumindest ein bisschen hoffnungsvollen Note enden, was beim Thema Klimakrise schon ganz schön ist. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien bedanken dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und falls Sie mehr über das Projekt oder auch zur Art der Zusammenarbeit im Projekt erfahren wollen, verlinken wir dann in der Beschreibung zum Podcast auch noch die Projektwebsite und dann auch noch Blogbeiträge zum Thema und auch die Enzyklika Laudato Si, die ja jetzt sehr oft erwähnt wurde, werden wir Ihnen auch nochmal verlinken. Und ich und das ganze Redaktionsteam, wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind und sich eine neue Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt anhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.